Ich bin Maike Norman, Lehrerin an der IGS Peine für Deutsch und Vertonorm und habe im Februar 2021 folgende Zeitzeugengeschichte geschrieben. Ich bleibe bei heute, Mittwoch, 3.2.2021. Mein erster reflexhafter Blick fällt auf das Handy. Die Fallzahlen des Tages sind noch nicht aktualisiert. Schnell ins Bad, die Treppe runter. Ich höre die Stimme unserer vierjährigen Tochter aus dem Wohnzimmer. Sie sitzt auf ihrer Schaukel und weist Alexa an. Alexa spielt eine ganz andere Folge von Me and Me. Schaukelnd strahlt sie mich an. Unseren neunjährigen Sohn finde ich in seinem Zimmer vor meinem ausgemusterten Computer. Er teilt mir grimmig mit, dass er mit dem alten Ding nicht bei der Anton-App reinkäme. Mein Mann sitzt schon seit circa anderthalb Stunden vor dem Computer bei der Arbeit in meinem neuen Arbeitszimmer, da er vor dem Aufstehen der Kinder noch etwas vorbereiten wollte. Natürlich haben beide Kinder noch ihre Schlafanzüge an und weder die Zähne geputzt noch die Haare gekämmt. Und wie eigentlich immer stirbt der Große fast vor Hunger. Ich mache also Frühstück, logge mich danach in den Eishoff-Account unseres Sohnes ein, um ihm seine Ration Arbeit abzuholen. Ärgerlich. Schon wieder viel Mathe. Seine Laune wird dadurch nicht besser. Ich motiviere natürlich und versuche ihn mit der Aussicht aufzuheitern, dass ich noch eine ganze Stunde Zeit hätte, bevor meine erste Videokonferenz beginnt. Er ist begeistert. Die Kleine holt ihren Vorschulkoffer Mathe hervor und verkündet lauthals, dass Mathe doch ganz einfach sei. Der Große brummt sie böse an. Ich atme zwei, dreimal tief in den Bauch. Das soll wohl helfen, geduldig zu bleiben. Mein guter Vorsatz von Silvester 2021, 20 Minuten am Tag zu meditieren, um mir kleine Auszeiten zu schaffen, zeigt langsam Wirkung. Auch wenn aus den 20 Minuten zwei bis drei tiefe Atemzüge von Zeit zu Zeit geworden sind. Das Telefon klingelt. Und dann rollt der Tag über uns. Videokonferenzen, Mails beantworten, Anrufe von Schülerinnen, WhatsApp-Nachrichten, immer wieder ein kurzes Nachrichten-Update auf dem Handy, eine Online-Beratung einer Referendarin, Schulmails und Mails aus dem Seminar. Das Arbeitszimmer gehört kurz mir. Die Kinder streiten. Weiter geht's. Ein Brief von Herrn Tonner lässt mich ahnen, dass wir am 10.2. wohl wieder entscheiden müssen, ob unser Sohn ab dem 14.2. in Szenario B die vierte Klasse wieder besuchen soll. Er ist jetzt seit dem 16.12. zu Hause mit zwei Schultagen Unterbrechung und ja, natürlich möchten wir unbedingt, dass er in die Schule geht. Wir in Wolfenbüttel haben seit langem eine recht niedrige Inzidenz, aber der Appell, dass wenn irgend möglich die Kinder zu Hause bleiben sollen, ist bei uns durchaus angekommen, zumal die Idee, nur den Kindern eine Beschulung in der Schule zu ermöglichen, die es dringend benötigen, dann nicht mehr tragfähig wäre, wenn alle diese Notwendigkeit sehen. Dennoch. Die Situation mit zwei vollberufstätigen Eltern, die zwei Kinder über einen solchen Zeitraum zu Hause nicht nur nebenbei erziehen und betreuen, sondern auch beschulen sollen, bringt selbst uns an unsere Grenzen, obwohl die Bedingungen hier als in jeder Hinsicht optimal bezeichnet werden können. Die Kleine braucht Hilfe im Bad. Wir haben im April 2020 während des ersten Lockdowns unseren Anbau an das bestehende Haus weitgehend abgeschlossen, haben also sehr viel Platz, einen großen Garten mit Hühnern und einen Hund. Meine Schwiegereltern wohnen im selben Haus, seit der Anbaumaßnahme haben wir einen separaten Eingang. Beide gehören zur Hochrisikogruppe. Ich unterrichte meinen 13er Kurs in Wert und Normen in Präsenz. Meine anderen Klassen sind alle im Homeschooling und mein Mann arbeitet seit Oktober im Homeoffice mit einer Kernarbeitszeit von 8 bis 15 Uhr. Ich betreue 8 Referendarinnen im Vorbereitungsdienst als Fachleiterin für das Fach Wert und Normen. Der Große hat eine Frage. 4 von ihnen haben gerade erst begonnen und ich konnte sie heute Nachmittag in einer Videokonferenz kennenlernen. Was für eine Zeit, um das Referendariat zu beginnen. An vielen Schulen ist es ihnen nicht möglich, die SchülerInnen in den Videokonferenzen überhaupt zu sehen und die Möglichkeit von iSurf-Breakout-Räume einzurichten, um den Stimmen wenigstens ein Gesicht zuordnen zu können, muss erst gelernt werden. Ich muss noch schnell eine Aufgabe ins Aufgabenmodul stellen. Das ist natürlich alles schwierig und wir alle sehen uns manchmal resignieren vor all diesen Herausforderungen. Dennoch, wir sind erwachsen, können Probleme lösen, flexibel reagieren und Wege finden, um all dem professionell und konstruktiv und allen Widersprüchen zum Trotz positiv zu begegnen. Unsere größte Sorge gilt neben der Sorge um unsere Eltern, unseren Kindern. Wir geben uns seit einem Jahr die größte Mühe, um ihnen trotz Corona eine unbeschwerte Kindheit zu ermöglichen. Und das gelingt uns sicher auch verhältnismäßig gut. Dennoch brennen sich Aussagen in mein Gedächtnis wie: Mama, weißt du noch, wie wir vor Corona? Mama, dürfen wir zu Oma und Opa? Mama, feiern wir nächstes Jahr Weihnachten wie früher? Mama, kommt der Weihnachtsmann auch, wenn Corona da ist? Aber reinlassen wir ihn nicht, oder? Er war doch schon bei so vielen Kindern, vielleicht hat er auch Corona. Mama, wenn du in die Schule fährst, ist das dann nicht gefährlich? Mama, du bist zwar oft zu Hause, aber irgendwie nie so ganz. Mama, wenn Corona weg ist, feiern wir dann unsere Hochzeit und meinen Geburtstag noch mal richtig? Mama, muss ich zu diesem Online-Geburtstag? Ich kenne mich mit den Spielen da nicht aus. Mama, woran merkst du, dass Wochenende ist? Du arbeitest doch jeden Tag gleich. Mama, ich will wieder in die Ballettschule und nicht mit dem Computer reden. Mama, ich kann doch auch zwei Masken aufsetzen. Ist das dann nicht sicherer? Mama, warum können wir nicht zu viert spielen? Das ging doch im ersten Lockdown auch. Mama, kann ich mit zum Einkaufen? Ich will mal wieder einen Ausflug mit dem Auto machen. Mama, warum dürfen eigentlich nur die Kinder ihre Freunde nicht treffen? In der Schule triffst du doch auch ganz viele Leute. Mama, wenn man jetzt nur noch eine Person sehen darf, können wir Oma und Opa dann nur noch besuchen, wenn Opa einkaufen ist? Ich könnte noch lange so weitermachen. Es klingelt an der Tür. Ein Freund des Großen möchte bei uns spielen. Geht leider nicht. Heute hat die Kleine ihre Freundin, eine Freundin hier. Sorry, die Regel ist bekannt. Der Große geht mit Radfahren. Das sind alles nur kleine Schlaglichter dessen, was sich an Normalität mittlerweile verändert hat. Im ersten Lockdown haben unsere Kinder sich ein Spiel auf dem Trampolin ausgedacht. Achtung, Corona. Hierbei wurde ein großer Ball geworfen und wer getroffen wurde, war tot. Jeder Versuch, den Nachrichten den Schrecken zu nehmen, ist leider gescheitert. Mittlerweile ist es unseren Kindern zum Teil unangenehm, wenn ihnen beim Spazierengehen oder beim Einkaufen fremde Menschen zu nahe kommen, obwohl wir versucht haben, das Thema nicht zu groß werden zu lassen und Ängsten offen und locker zu begegnen. Das Thema ist überall. Der Tagesablauf ist durch Vorgaben von außen durchzogen. Es klingelt. Eine Freundin holt eine Kleiderspende mit warmen Sachen für die Kinder einer geflüchteten Familie aus Griechenland ab. Wir trinken draußen mit Abstand einen Kaffee. Eine willkommene Auszeit zwischendurch. Die Kleine sitzt vor dem Fernseher. Mein Vater hatte Mitte Januar Geburtstag. Um ihm persönlich zu gratulieren, wurde der Große bei einem Freund untergebracht, die Kleine bei meiner Schwester abgegeben und ich konnte zu meinen Eltern fahren. Klar halten wir uns an die Regeln. Auf dem Rückweg sammle ich alle mit dem Auto wieder ein und wir nehmen unsere FFP2-Masken ab, fahren gemeinsam nach Hause. Drei Haushalte in derselben Zeit, statt ein Besuch bei den Großeltern. Da fehlt es selbst mir an sinnhafter Erklärung für diese Regel. Wie erklärt man das Kindern? Der Große ist zurück, es gab einen kleinen Unfall und er hat Hunger. Ich weiß noch, wie ich im ersten Lockdown zu meiner Familie sagte, dass ich mich darauf freuen würde, dass wir Weihnachten alle gemeinsam wie immer zu unserer Familie nach Ostfriesland fahren können. Für uns ein sehr traditionsgeladenes Fest. Niemals hätte ich damals ernsthaft geglaubt, dass ich nun mit 40 meinen ersten Weihnachtsbaum in unserem Haus schmücken würde. Aber so kam es dann doch. Er wurde anders. Kugeln in Form von Einhörnern, Kettensägen und Bohrmaschinen hingen daran. Die Kinder hatten sie in ihrem Adventskalender. Wie gesagt, wir geben uns die größte Mühe. Aber wir fahren weiter auf Sicht. Mein Sohn ruft, ich unterbreche kurz. Weiter geht's. Nach dem ersten Lockdown wechselte unsere Tochter in eine kleinere Kindergartengruppe. Ihr sind im Winterhalbjahr 2019/2020 fünfmal die Trommelfelle geplatzt und die große Kindergartengruppe ist ihr nur laut in Erinnerung. Also haben wir beschlossen, dass sie eine kleinere Gruppe, die nur bis 14 Uhr Betreuung ermöglicht, besuchen sollte. Mit dieser Aussicht ließ sie sich dann nach dem ersten Lockdown wieder motivieren, überhaupt in den Kindergarten zu gehen. Mein Mann hat seine Arbeitszeit darum etwas reduziert. Zurzeit schwankt ihre Meinung zum Kindergartenbesuch wieder. Mal möchte sie gern gehen und es ist hart, es ihr zu verwehren. Mal sagt sie, auf keinen Fall in den Kindergarten zu wollen, da es so schön sei mit allen zu Hause. Auch das ist hart für uns. Mein Mann hat einen Feuerwehreinsatz, ich übernehme das Abendbrot und das Zubettbringen der Kinder, zwei Geschichten, Kuscheln und ein Drama ums Haarekämmen später. Ich habe mir immer gewünscht, dass meinem Herzfach Wert und Norm mehr Aufmerksamkeit geschenkt würde. Die Lebensfragen, denen sich dieses Fach widmet, halte ich schon immer für existenziell und die Beschäftigung mit ihnen für persönlichkeitsfördernd. Von Kant inspiriert geht es um Fragen wie: Was soll ich tun? Was kann ich wissen? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? Und nun befinden wir uns in der Corona-Pandemie und setzen uns alle täglich mit diesen Fragen auseinander. Fast jeder kennt nun Namen von Mitgliedern des Deutschen Ethikrats. Das war vor der Pandemie eher die Ausnahme. Ich beschäftige mich also während meines beruflichen Wirkens immer mit aktuellen Bezügen und Problemfragen, die sich auf philosophischer, psychologischer und sozialer Ebene auf das Leben der Menschen auswirken. Wir sind täglich motiviert, unsere SchülerInnen dahingehend zu begleiten, sich als lebensbejahende, mündige Bürger sozial und reflektiert einzubringen. Wir diskutieren zurzeit über Werte, den Wert des Lebens. Wer wird warum zuerst geimpft? Sollten ältere Menschen isoliert werden? Welche Rechte dürfen wann, warum und wie lange eingeschränkt werden? Sehr häufig werden in diesen Diskussionen moralische und ethische Grenzen überschritten. Was soll Priorität haben? Wann zählt welches Leben noch als schützenswert? Wie hoch ist der Preis? Von Querdenkern fange ich lieber nicht an. Zu viel Aufmerksamkeit tut da nicht gut und zehrt mir nur Energie. Die Kleine weint. Ich habe mit einer Freundin und Kollegin ein gemeinsames Wert- und Normenprojekt während dieses Lockdowns, ist es der dritte, ins Leben gerufen. Unsere SchülerInnen gestalten Zeitzeugenkisten zu unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten. Fragen nach der Zukunft, nach Gerechtigkeit, nach dem Umgang mit Zeit. Es ist beachtlich, wie reflektiert und mit wie viel Resilienz die jungen Heranwachsenden sich flexibel auf diese Umstände einstellen, ohne dabei in ein destruktives Maulen zu verfallen. Ich habe viel Achtung vor diesen jungen und starken Persönlichkeiten. Sie machen mir Hoffnung, dass das alles auch etwas Positives mit sich bringt, dass wir lernen zu erkennen, was jetzt nachhaltig weiterentwickelt werden sollte und wovon wir uns unbedingt einen wie vor Corona wünschen. Der Große hat einen Zahn in der Hand, ein Milchzahn macht nichts, wo die Zahndose ist, weiß ich gerade nicht, und nein, die Zahnfee kommt nur beim ersten Zahn. Ich bin froh, dass nun so viele Menschen über die Nachhaltigkeit von Lernwegen nachdenken, dass längst verstaubte Systeme in Frage gestellt werden und dass die Illusion, dass digital alles lösbar sei, sich langsam relativiert. Diese Zeit bietet eine riesige Chance für das Bildungssystem. Es wird höchste Zeit. Kleinere Klassen, individuellere Begleitung der Lernenden, viele Wege mit einem gemeinsamen Ziel, echte und ehrliche Differenzierung. Ich möchte nicht wieder ganz zurück in das Davor. Das Gute muss weiter vorangebracht werden und wirkungsloses Auswendiglernen für die nächste Prüfung gehört eindeutig in die Vor-Corona-Zeit. Aus diesen Erfahrungen kann so viel gelernt werden. Schlimm nur, dass dazu eine Pandemie nötig gewesen zu sein scheint. Es ist 23 Uhr, ich muss schlafen. Die Zahlen sinken, die Zukunft wird anders. Und vielleicht lernen wir tatsächlich, die Dinge anzunehmen, die wir nicht ändern können, die Dinge endlich zu ändern, die wir ändern können. Und hoffentlich sind wir weise genug, das eine vom anderen zu unterscheiden.